Flood of Sound with Shit hat dem Trump sein ehemaliger Berater, der Steve Bannon, mal als Strategie herausgegeben. Und genau das machen jetzt der Donald Trump und seine Regierung. Jeden Tag kommen aus Washington neue Ankündigungen und neue Skandale, die die Öffentlichkeit schlicht überschwemmen. Der letzte grosse Shit, man kann es leider nicht schöner sagen, ist die öffentliche Erniedrigung vom ukrainischen Präsident Volodymyr Zelensky am Freitag im Weissen Haus durch Trump und sein Vize, der J.D. Vance. Die Kadenz der Ereignisse überfordern viele Leute und man hat den Eindruck, sie überfordern auch unseren Bundesrat. Und darüber wollen wir heute reden. Der Trump und die Schweiz. Was macht der Bundesrat und was sollte er machen? Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», der Podcast von CH Media. Mein Name ist Stefan Bühler und bei mir ist heute Doris Kleck, stellvertretende Chefredaktorin. Salut Doris.
Salut Stefan.
Doris, wie gehst du selber mit dieser Flut von Informationen und von Skandalen und von Ereignissen um, die seit Anfangsjahr über uns hineinbrechen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mir geht es wie dir und wahrscheinlich wie den meisten Leuten auf dieser Welt. Das ist die komplette Überforderung. Ich verlasse mich auf den hervorragenden Auslandteil von CH Media. Ich habe super Kollegen, die für mich quasi die Informationen verarbeiten und mir sagen, was wichtig ist und was nicht. Und das halte ich mir.
Du hast jetzt etwas nicht gesagt, was man sich auch erwarten könnte, nämlich, dass zwischendurch man sich auch könnte am Bundesrat orientieren könnte, was der Bundesrat sagt. Wenn wir zurückschauen auf die letzten 2 Monate, sind sie ja jetzt. Was kann man sagen, was haben wir vom Bundesrat schon vernommen über all die Unsicherheit, über die Ungewissheit, über die Überraschungen, die auch dabei sind?
Ja, ich glaube, der Bundesrat sorgt nicht unbedingt für Orientierung, sondern sorgt vielmehr auch für Aufregung. Wir können vielleicht zurückschauen an die Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist jetzt, glaube ich, 2 Wochen her. Dort hat unsere Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter für viel Aufregung gesorgt. In München hat es, kann man schon sagen, denkwürdigen Auftritt vom J.D. Vance, vom US-Vizepräsident. Und der J.D. Vance hat eigentlich Europa die Leviten gelesen und er hat gesagt, Bedrohung, die grösste Bedrohung für Europa, das ist nicht Russland oder China, sondern es ist eine interne Bedrohung, nämlich der Mangel an Meinungsfreiheit. Und Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat ein bisschen, ich weiß nicht, ob es einfach naiv war, aber sie hat sehr seltsam auf die Rede reagiert. Sie hat in einem Interview mit Le Temps rausgepickt, dass das eine sehr schweizerische, eine sehr liberale Rede war, weil die Meinungsfreiheit ja ein wichtiger Wert ist. Und sie hat die Rede auch vor allem als Plädoyer für die direkte Demokratie gelesen, was ein bisschen verstörend war, wie sie den Rest dieser Rede komplett ausblendet
hat. Aber also sie ist eigentlich nur auf 1-2 Sätze eingegangen von dieser Rede und tatsächlich eben nicht auf die skandalösesten 2 Sätze.
Genau, sie hat wie, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch typisch schweizerisch, oder? Unsere Politiker sind, glaube ich, nicht so gewohnt, auf so Äußerungen oder Reden von ausländischen Regierungsleuten, Politiker so zu reagieren und wie sich anders zu positionieren. Ich glaube, als Schweizer oder die Schweizer Regierung, die schaut mal vor allem, dass sie niemandem auf die Füße steht. Wir sind ja auch ein neutrales Land und man will sich mit niemandem verscherzen. Vielleicht ist das ihr Kalkül gewesen. Ich weiss das nicht so genau. Mhm. Es gibt ja verschiedene Lesarten. Man weiss nicht, ist es einfach ein Patzer gewesen oder ist es wirklich strategisch gewesen, weil man sich es mit den USA nicht verscherzen will. Man muss ja sagen,
also ehrlich eine Art Appeasement mit dem Trump?
Nein, ich finde, man kann nicht von Appeasement reden. Ich glaube, es ist mehr so ein pragmatischer Weg, wo man sich offen halten will. Und ich glaube, der Bundesrat ist überfordert, wenn wir jetzt auch wieder zurückgehen auf Karin Keller-Sutter. Sie hat dann im Infrarouge in einer Westschweizer Fernsehsendung hat sie sich nochmal geäussert, auch zu ihren Aussagen zum J.D. Vance. Und dort hat sie gesagt, also sie hat von einem Schock geredet, wo die US-Politik ist unter einem Trump. Und sie hat auch gesagt, es ist brutal. Und ich glaube, für unseren Bundesrat, ja, für ganz viele Regierungen auf dieser Welt, die wissen nicht, wie sie mit dem Trump umgehen müssen, weil der Politik macht, die außerhalb der Normen ist. Und zugegeben, das ist auch nicht so trivial. Aber ich finde, man kann es der Schweizer Regierung jetzt auch nicht zum Vorwurf machen, wenn sie versucht, auch einen Zugang finden zu dieser Regierung Trump und Kanal offen zu haben, weil wir haben Themen, wo wir auf Gutwill von den USA angewiesen sind. Thank you.
Bundespräsidentin Keller-Sutter hat ja jetzt am Freitag auch reagiert auf den Eklat oder auf das Desaster bei der Begegnung von Trump mit dem Zelensky. Was hat sie gesagt?
Sie hat gesagt, dass sich die Schweiz einsetze für einen gerechten und anhaltenden Frieden in der Ukraine und das sagt, dass die Schweiz vehement gegen so einen Diktatfrieden ist. Also die Schweiz will nicht, dass jetzt da die USA mit Russland zusammen...
Aber das sagt sie eigentlich wieder nur implizit, oder? Explizit sagt sie eigentlich nur, ja, wir sind für einen gerechten und was hast du gesagt, fairen Frieden?
Gerechten und anhaltenden Frieden, sagt sie.
Genau.
Ja, gut, ein Tweet, oder? Das ist irgendwie 140 Zeichen. Aber vielleicht, also sie sagt einen gerechten und anhaltenden Frieden und sie verurteilt der Angriff nochmal von Russland, die Aggression gegen einen souveränen Staat. Ich glaube, das sind zwei Botschaften, wo durchaus klar sind.
Das ist eigentlich die Linie, die die Schweiz ja seit dem Ausbruch vom Krieg verfolgt, wenn man so will.
Genau, also man hat dort ja ein Wochenende gebraucht, bis man sich richtig positioniert hat.
Ein langes Wochenende, wo fast 7 Tage ist gegangen.
Genau, und wo die Leute auch noch auf die Straße gegangen sind, aber der Bundesrat hat sich dann positioniert. Ja, und der Bundesrat hat immer klar benannt, wer der Aggressor ist, also... dass das Russland ist. Und jetzt lange und nachhaltige, gerechte Frieden, ja, das sagt schon, dass man nicht bereit ist, dass jetzt da die USA und Russland einfach die Ukraine
ein Diktatfrieden verordnet.
Genau.
Nach dem, was am Freitag im Weissen Haus passiert ist, sind sehr viel zu der Einschätzung gekommen, auch Europa, nicht nur die Ukraine, kann sich eigentlich nicht mehr auf die USA verlassen. Und wir haben heute mal ein bisschen umhören, ja, ist man beim Bundesrat etwas am Vorbereiten, laufen da Diskussionen, wie will sich die Regierung positionieren. Was wir haben erfahren ist, im einen Departement sagen sie ein bisschen auf das andere und dann sehen wir wieder, geht doch zu der Bundeskanzlei, die sind ja eigentlich für Kommunikation vom Bundesrat verantwortlich. Und du hast vorhin schon gesagt, es ist eine gewisse Ratlosigkeit beim Bundesrat. Weiss der Bundesrat gar nicht, was er will?
Leider sind wir ja nicht am Müsli bei diesen Bundesratssitzungen, ob sie es nicht wissen. Aber was halt immer so ist, der Bundesrat tut sich in so Situationen, dort ist er ja sehr institutionell und seit 150 Jahren ist es ja so, dass der Bundesrat ja offiziell nur etwas kommuniziert, wenn er auch entschieden hat. Und es ist wie beim Bundesrat nicht so aus, dass er sich zu so weltpolitischen Aktualitäten einfach mal so äußert, oder? Und ich weiss jetzt nicht, ob die 7 einen Kurs haben. Ich glaube, sie sind sich bewusst, dass das mit den USA eine schwierige Situation ist. Es wird jetzt auch interessant sein. Ich glaube, das Parlament oder der Nationalrat wird eine Erklärung machen, die sagt, dass die Schweiz näher an Europa solle rücken, sicherheitspolitisch. Ich weiß gar nicht, ob sich der Bundesrat da mal irgendwie positionieren
muss. Ich werde schnell ganz kurz ausholen. Vor kurzem hat der Ignacio Cassis, der Außenminister, eine Rede gehalten und dort hat er gesagt, die Welt befindet sich in Turbulenzen und die Schweiz kann sich davon nicht isolieren. Welche Optionen hat die Schweiz überhaupt, eben für durch diese Turbulenzen durchzukommen?
Ich finde, es gibt so viele, die jetzt so tun, wie wenn es entweder oder Frage wäre. Oder entweder wir tun uns jetzt da näher den USA annähern oder wir tun uns näher, oder wir rücken näher an Europa. Und man macht so die zwei Pole aus auf dieser Welt, wobei es gibt ja noch andere, es gibt ja auch noch China und so. Und dann macht man aus dem noch so einen Stellvertreter-Krieg schon fast. Also wenn du für die USA bist, dann bist du für Russland und wenn du für Europa bist, bist du für Ukraine. Und ich finde, das ist ein bisschen unterkomplex, ehrlich gesagt. Das ist ja auch nicht so schwarz und weiß. Und ich glaube, die Schweiz muss irgendwie, wir sind nicht Teil von der EU, aber es ist klar, die EU ist unser wichtigster Partner und unsere Beziehungen zu der EU sind wichtig und darum haben wir jetzt ja auch das neue Abkommen wieder, das uns institutionell näher bringt zu dieser
das
EU.
Das ganze Vertragspaket, wo wir ja auch schon darüber geredet haben.
Genau, und auf der anderen Seite haben wir die USA, wo wir wirklich ein bisschen überfordert sind. Wir wissen nicht, was von dieser Regierung kommt, aber die USA ist eine wichtige Wirtschaftsmacht und ich glaube, als Land muss man auch versuchen, einen Zugang zu dieser Regierung haben. Und das Freihandelsabkommen mit den USA, habe ich sowieso das Gefühl, das ist ein bisschen illusorisch im Moment. Aber dass wir mit anderen wichtigen Partnern Freihandelsabkommen machen, wie wir es jetzt mit Indien gemacht haben oder wie wir es mit Mercosur versuchen, das finde ich durchaus richtig.
Nicht utopisch, sondern sehr konkret sind die Verträge mit der EU. Die liegen auf dem Tisch, wenn auch noch nicht öffentlich, aber beim Bundesrat sind sie fertig ausgehandelt. Ist es nicht auch so, dass jetzt das Zögern jetzt oder mit zusammenhängen, dass wenn man sagt, näher an die EU, heisst das natürlich auch, dass man auch ändern muss Ja sagen zu diesen Verträgen, dass die noch wichtiger werden für die Zukunft. Und da haben wir halt innenpolitisch bei der SVP, aber auch bei Teilen von der FDP und in Teilen von der Wirtschaft und bei den Gewerkschaften eigentlich bis heute auch noch immer eine relativ grosse Skepsis gegen das ganze Paket oder gegen Teile von diesem Paket. Und dass uns jetzt die Umstände weit drängen, schneller zu sagen, was wollen wir eigentlich mit diesen Verträgen.
Ja, ich glaube, das kann schon sein, dass man versucht, jetzt die geopolitische Situation wie zu nutzen, vor allem Befürworter von diesen Verträgen, die quasi mit deren Unsicherheit spielen. Das glaube ich durchaus.
Also ich nehme aber die Antwort, du findest, das ist ein Instrumentalisieren und nicht wirklich eine Notwendigkeit.
Ich glaube, es ist, ja, ich habe jetzt Instrumentalisieren gesagt, weil, also ich persönlich, ich finde es wichtig, dass man ein geordnetes Verhältnis hat mit der EU und ich finde, die Verträge, die haben wie einen Vorteil, weil sie eben mehr zum Beispiel uns Regeln geben, wie wir Konflikte lösen mit der EU. Und gerade das Regelbasierte, das ist extrem wichtig. Als kleines Land ist man darauf angewiesen, dass es Spielregeln gibt, die auch den Partner einhalten. Und das ist ja gerade im Moment das grosse Problem mit den USA. Die USA wollen sich offensichtlich nicht an Regeln halten. Und für die Schweiz ist das ein Problem, weil wenn das Recht des Stärkeren gilt, dann schauen wir einfach hin.
Du hast gesagt, die USA die betreiben im Moment eindeutig Machtpolitik, ganz offensichtlich gegen die Ukraine. Aber wenn wir es auf die Schweiz beziehen, wo kann denn die USA, wo kann der Präsident Trump direkt Druck ausüben auf die Schweiz?
Was ich ja noch interessant finde an dieser Frage, oder du sagst jetzt, wie kann der Trump Druck ausüben auf die Schweiz? Aber wir können vielleicht mal auf seinen Vorgänger, auf den Joe Biden schauen, oder? Joe Biden hat den Druck ausgeübt auf die Schweiz, zum Beispiel im Zusammenhang mit der OECD-Mindestbesteuerung. Da geht es um das grosse Konzern, glaube ich, 750 Millionen Euro.
Genau, da geht es eigentlich um eine Mindeststeuer für grosse Konzerne, die 750 Millionen Umsatz machen pro Jahr.
Genau, ich glaube, es ist Umsatz, bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher gewesen. Genau, also dort hat Biden grossen Druck gemacht auf die Schweiz. Und der Entscheid zum Beispiel, dass man die Schweiz nicht mehr alle Chips überkommt, Computerchips, da geht es um künstliche Intelligenz. Die sind für die Schweiz kontingentiert. Man gehört nicht mehr zu diesen vertrauenswürdigen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland oder Frankreich. Das ist für die Schweiz ein Problem, aber das ist noch ein Entscheid, der unter beiden gefallen ist. Das ist schon noch wichtig. Wir tun jetzt so, wie Trump ist schlimm und Trump ist schlimm, weil er extrem unberechenbar ist, aber auch unter beiden, die USA, die nutzen ihre Macht, die sie haben, die verschiedensten
Belange.
Aber
es ist schon nochmal eine andere Qualität.
Es ist eine komplett andere Qualität, natürlich. Aber es ist nur zu sagen, ich glaube, deine Ursprungsfrage ist...
Ja, wo sind wir angreifbar? Wo ist die Schweiz angreifbar durch die Administration Trump, die offensichtlich einfach America First einfach durchsetzt?
Genau, eben, wir sind angreifbar. Wir haben jetzt von diesen Computerchips geredet, oder, wo ein Problem für uns ist. Oder? So die, wir reden also von der digitalen Souveränität, die in der Schweiz nicht mehr sichergestellt ist. Also
Forschung, die behindert wird, wenn Forschung sie die Chips nicht bekommen.
Genau, Forschung wird behindert. Dann eben so die ganze Abhängigkeit von Google und so, wenn wir jetzt gar nicht reden. Der Trump ist bekannt dafür, dass er immer mit Zöllen droht. Wahrscheinlich wird ihm jetzt gefallen, dass die Schweiz die Industriezölle einseitig abgeschafft hat. Aber man weiß nie, was da kommt, oder? Und wie auch die EU reagiert auf Zölle, ob dann die Schweiz auch betroffen ist von Gegenmassnahmen, das weiß man nicht. Also ich glaube, es gibt so verschiedene Ebenen, wo die Schweiz angreifbar ist.
Wie angreifbar ist die Schweiz sicherheitspolitisch im Moment? Also man hat ja jetzt den Eindruck, der Trump steht im Ukraine-Krieg auf Seite von Putin. Und das heisst auch, der Putin kann mit der Ukraine machen, was er will, solange die Ukraine nicht sich jetzt doch noch findet mit den USA und es gibt europäische Bemühungen, das zu machen. Aber man hat den Eindruck, Europa ist viel schutzloser gegenüber Putin als noch vor einer Woche. Und damit auch die Schweiz, oder nicht?
Ja, natürlich, weil wir können uns ja, also ich glaube, es ist illusorisch zu meinen, die Schweiz können sich irgendwie selber verteidigen. Die Schweiz ist umgeben von Europa und wir haben ein grosses Interesse daran, dass die Ukraine den Krieg kann immer noch gewinnen. Also wir haben sicher kein Interesse daran, dass der Putin gestärkt aus dem Krieg rausgeht. Und die Schweiz, wo sie das sehr direkt auch wird spüren, ist natürlich, also ich glaube, wir sind jetzt schon auf dem Weg, dass wir uns auch sicherheitspolitisch der EU annähern. Ich habe jetzt gerade noch den aussenpolitischen Bericht gelesen von der Schweiz, der Bundesrat letzte Woche verabschiedet und die Schweiz hat 2024 ein neues Abkommen mit der NATO, zwei neue mit der EU, militärische, also wo man die Zusammenarbeit mehr sucht. Und was sicher auf die Schweiz wird zukommen, ist die Diskussion um wie viel dass wir für die Armee ausgeben. Das Parlament will so jetzt auf bis 2032 dass die Armeeausgaben 1% vom Bruttoinlandprodukt beträgt. Dort sind wir aber noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, wie wir es finanzieren. Aber das ist sicher auch eine Forderung, die vermehrt wird kommen
gegenüber der Schweiz. Militärisch ist man eigentlich schon dran, diskutiert auch schon lange und heftig. Dort ist auch noch so ein bisschen der Clinch zwischen Aufrüsten und Schuldenbremse. Mitte links findet man, muss die Schuldenbremse lockern für das Aufrüsten und die rechte Seite vom Parlament ist der Meinung, nein, die Schuldenbremse ist sakrosankt. Aber ich will noch auf etwas anderes zu reden. Wirtschaftlich ist denn da die Schweiz völlig ausgeliefert oder hat die Schweiz auch Trümpfe in der Hand?
Ich glaube, die Schweiz ist eine starke Volkswirtschaft. Wir haben starke Forschung und Entwicklung. Man weiss zum Beispiel, dass die Amerikaner auch auf unsere Drohnenentwicklungen ein Auge immer wieder wirft. Chinesen auch, genau. Alle haben es gemerkt, außer die Schweiz, dass die Schweiz hervorragend ist beim Drohnenmachen.
Aber ja, wir kaufen Drohnen in Israel und nach 10 Jahren immer noch nicht können alleine fliegen.
Genau, aber ja, wir haben viele hochspezialisierte Produkte in internationalen Lieferketten. Dann sind wir eingebunden. Es gibt also auch die Amerikaner sind abhängig von Schweizer Produkten. Also wir sind wirtschaftlich stark aufgestellt. Wir haben auch einen starken Franken. Wir sind ein Ort von Rechtssicherheit, viele qualifizierte Arbeitskräfte. Ich glaube, wir haben wirtschaftlich wahnsinnig viel Triumph. Und dann sind wir eigentlich auch auf diplomatischer Ebene sind wir gut vernetzt. Das darf man auch nicht vergessen. Also die Schweiz hat die Bürgerstock-Konferenz organisiert vor einem Jahr. Und das hat auch viel Goodwill gebracht. Gerade so in dem Ukraine-Komplex sind wir gut dabei. Vielleicht, man sieht halt das nicht, oder wenn Großbritannien oder der Macron einladen zu grossen Gipfeln, um jetzt da um der Ukraine beistehen, dann sind ja nicht unser Bundesrat dabei, aber so auf einer technischen Ebene haben wir, glaube ich, sehr viel Know-how. Man darf zum Beispiel auch nicht vergessen, dass es ist an die Schweiz hergetragen worden, dass die Schweiz sich bewirbt für das Präsidium von der OSZE. Das ist so eine Friedensorganisation.
Ja, die einzige, wo eigentlich Russland noch dabei ist.
Genau, und die Schweiz wird 2026 das Präsidium übernehmen. Das heisst, das ist auch, da sieht man auch, was man der Schweiz zutraut. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, wenn man so von Abhängigkeiten redet. Die Schweiz hat auch immer noch so Schutzmachtmandat, zum Beispiel für die USA im Iran. Also die guten Dienste sind immer noch gefragt. Also wir haben schon ein paar Trümpfe. Ich bin jetzt auch nicht so pessimistisch.
Wir haben unser Gespräch angefangen mit der Feststellung, dass ehrlich vom Bundesrat im Moment wieder mal Funkstille ist. Du hast jetzt ganz viele Sachen eingeordnet. Was läuft gut? Wo haben wir ein Problem? Und eigentlich eben sogar ein paar Trümpfe aufzählen, wo man kann sagen, ja, es ist natürlich, es ist beunruhigend, aber vielleicht müssen wir auch nicht gerade in Panik ausbrechen. Was erwartest du vom Bundesrat? Wann kommt endlich etwas vom Bundesrat?
Ich fände es gut, wenn auch entweder die Bundespräsidentin oder vielleicht auch mal der Außenminister wieder mal ein grosses Interview würde geben, vielleicht auch bei uns, wo noch die Welteinlage richtig einordnet, dass jetzt der Bundesrat das Medienkommuniqué wird verabschieden, nächstens am nächsten Freitag, wo er sich so quasi etwas erklärt, wie sich die Schweiz positioniert. Ich glaube, das wäre wieder der falsche Weg, aber wir hätten es wahrscheinlich gern, wenn uns der Bundesrat die Welt ein bisschen besser erklärt und uns ein bisschen Sicherheit bringt in diesen unsicheren Zeiten.
Wir nehmen das Gespräch am Montagmittag auf. Ausgestrahlt wird es erst ab dem Mittwochmorgen. Gut möglich also, dass es die Zeit ein bisschen überholt. Das ist allerdings nichts Neues seit Anfangsjahr. Ihr hört den Podcast «Hinter der Schlagzeile». Heute zu der Frage «Trump und die Schweiz, was macht der Bundesrat und was könnt ihr machen?» Bei mir war Doris Kleck. Merci vielmals, dass du da warst und euch allen merci für zuzuhören.